Deutschlandfunk. Das Feature. Viele Stunden sind wir an diesem Morgen allein auf der tschechischen Elbe. Ein einziges Mal begegnet uns ein anderes Frachtschiff. Sonst gehört der Fluss nur uns. Die Elbe. 1094 Kilometer ist sie lang. Entspringt dem tschechischen Riesengebirge und mündet bei Cuxhaven in die Nordsee. Auf knapp 727 Kilometern fließt der Fluss durch Deutschland. 367 Kilometer Elbe gehören zu Tschechien.
Tschechien liegt am Meer, wem die Elbe gehört. Ein Feature von Martin Becker und Patrick Hammers.
Hier war ein reger Schiffsverkehr, schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das sieht man auf alten Postkarten, da stehen die Schiffe. Heute fragt man sich, wie die da stehen konnten. Da ist doch gar kein Wasser.
Ganz allein sind wir irgendwann nicht mehr. Eine Gruppe von Kindergartenkindern taucht am Ufer auf und winkt uns zu. Kapitän Radek Knaptschok grüßt zurück. Unser Schiff heißt Andrea, ist 9 Meter breit und 137 Meter lang. Eines der 6 größten Schiffe, die überhaupt auf dem Oberlauf der Elbe unterwegs sind. Bei voller Beladung fasst es 2081 Tonnen Güter. Aber man braucht Geduld. Den ganzen Morgen hängt Nebel über der Elbe. Nicht nur deshalb ist die Fahrt eine Entdeckung der Langsamkeit.
Takže my teďka děláme 11 km hodině, že jo, tak já nevím, já budu tak v 1 hodinu na hranicích. A to už je takový, už bych tam do těch Drážďan dojížděl za tmy. A to já poprvé jako ty mosty tam nepojedu, že jo.
Wir machen gerade so um die 11 Kilometer pro Stunde und ich kann nur im Hellen fahren. So um 13 Uhr werde ich dann an der Grenze sein und dann wäre ich in Dresden erst im Dunkeln, aber unter den Brücken kann man im Dunkeln nicht herfahren.
Vor 1989 florierte die Binnenschifffahrt auf der Elbe. Sie war auch für die DDR ein wichtiger Wasserweg, regelmäßig ausgebaggert. Es wurde oft eng auf dem Fluss. Aus den Gütertransporten ist ein einsames Geschäft geworden.
Niemand kann sich darauf verlassen, dass genug Wasser da ist, wenn ein Kunde etwas transportieren lassen muss. Das können wir ihm halt nicht garantieren.
Zu DDR-Zeiten wurden rund 10 Millionen Tonnen Güter auf der Elbe befördert. 1998 war es noch die Hälfte. 2014 waren es 420.000 Tonnen. Die mitteleuropäische Binnenschifffahrt spielt sich heute im Wesentlichen auf dem Rhein und den großen Kanälen ab. Die Deutschen brauchen die Elbe als Transportweg offenbar nicht mehr so dringend. Tschechische Binnenschiffer und Politiker wünschen sich einen Ausbau des Flusses. Von Prag aus kann man nämlich auf dem Wasserweg bis aufs offene Meer fahren. Zuerst über die Moldau, die bei Mielnik in die Elbe mündet, und dann immer weiter auf der Elbe bis zur Nordsee. Binnenschiffe müssen auf dem Weg 25 Staustufen passieren, davon 24 allein in der Tschechischen Republik. Um eine weitere Staustufe in Tschechien schwelt seit Jahren ein Streit.
Tschechien liegt tatsächlich am Meer. Auch wenn der Blick auf die Landkarte etwas anderes Glauben macht. Die Binnenschifffahrt über Moldau und Elbe hat für die Tschechoslowakei und Tschechien immer eine wichtige Rolle gespielt. Im Versailler Vertrag wurde ihnen der Zugang zum Hamburger Hafen garantiert. Dort darf die Tschechische Republik noch bis zum Jahr 2028 über knapp 30.000 Quadratmeter Pachtfläche verfügen, den Moldau und den Saalehafen. Auf einer schmalen Halbinsel am Peuterhafen weht seit 1929 sogar die Nationalflagge.
Die Transporte auf die Elbe, die haben eine sehr lange Geschichte. Also im Anfang des 20. Jahrhunderts sind ca. 4 oder 5 Millionen Tonnen pro Jahr auf die Elbe transportiert worden. Dann hat die Eisenbahn und später auch die Straße mehr Cargo mit Transporte übernommen. Aber die Eisenbahn ist jetzt überlastet. Die Straße sollte auch entlastet werden, weil es gibt viele LKW-Transporte, die die Straßen also beschädigen. Und es ist auch nicht ökologisch, also so viel Transporte per LKW zu machen. Und die Elbe hätte freie Kapazität, wenn man ein bisschen investiert.
Lubomir Vojtus Büro befindet sich im Prager Verkehrsministerium. Der riesige Gebäudekomplex steht an der Moldau. Vojtu hat in Odessa Seewesen studiert und ist heute Direktor der tschechischen Wasserstraßendirektion. Die Elbe, sagt er, sei unersetzlich für sein Land.
Das ist die einzige Wasserstraße, die unser Binnenland Tschechien mit Meer verbindet. Und die garantiert uns den freien Zugang zu dem Meer. Wir produzieren in Tschechien sehr viel überdimensionales Cargo und verschiedene Konstruktionsteile und so weiter, die anders als per Wasser nicht zu transportieren sind.
Derzeit importiert und exportiert Tschechien auf dem Flussweg rund 500.000 Tonnen Güter jährlich. Die Zahl, meint Vojtu, kann auf bis zu 2 Millionen Tonnen steigen, wenn die Elbe als Wasserstraße zuverlässiger wird. Die Lösung des Problems liegt aus tschechischer Sicht bei Flusskilometer 737. Eine Staustufe bei Děčín soll die Schiffbarkeit des Flusses in Tschechien an 345 Tagen im Jahr gewährleisten. Lange steckte das Projekt fest. Unter anderem stellte sich die sächsische Landesregierung quer. 2005 intervenierte der damalige Umweltminister Stanislav Tillich bei der Europäischen Union, um deren Fördergelder für die Staustufe zu blockieren. 2010 drohte Umweltminister Frank Kupfer, das Vorhaben notfalls per Klage zu verhindern. Im Frühjahr 2018 kam wieder Bewegung in die Sache. Die tschechische Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babiš beschloss ein Konzept für Gütertransporte auf dem Wasser. In dem Entwurf ist die Staustufe fest eingeplant. Lubomir Vojtu freut das. Den Argumenten der Gegner kann er nichts abgewinnen.
Die möchten alles per Eisenbahn transportieren. Ich weiß nicht warum. Die sagen, dass die Eisenbahn also mehr ökologisch ist als die Wasserstraße, was gar Schwachsinn ist. Aber das sind eigentlich nicht viele. Ja, ich würde sagen, dass sowohl das Ministerium für Umwelt als auch die normalen Grünen, also die wissen, dass die Binnenschifffahrt also ökologisch ist und dass wir ohne Binnenschifffahrtstransporte nicht leben können, weil es gibt Transporte, die einfach anders als per Binnenschiff nicht zu transportieren sind.
Umweltschützerinnen und Umweltschützer halten die Elbe als Wasserstraße grundsätzlich für ungeeignet. Im Gegenteil, meint Vojtu. Mit dem Bau der Staustufe würde der Schiffsverkehr richtig in Gang kommen. Denn dann wären die 40 problematischen Elbkilometer auf tschechischer Seite zuverlässig schiffbar.
Ja, ich würde das so sagen, wenn Sie zwischen Prag und Hamburg Eisenbahn haben und auf der Grenze fehlen 40 Kilometer von der Eisenbahn, da würde ich sagen, ja, diese Eisenbahn ist nicht tauglich für die Eisenbahntransporte. Und genauso ist das bei uns. Also solange wir die Staustufe nicht fertig haben, da ist diese Wasserstraße für die Transporte nicht tauglich.
Unsere Reise beginnt an einem nebligen Morgen in der tschechischen Industriestadt Lovosice. Um 7 Uhr früh fährt die Andrea los. Geladen hat das Schiff 1040 Tonnen Dünger der Firma Lovochemie. Die gehört zu Agrofert, einer Holding, einst gegründet vom derzeit zweitreichsten Tschechen Andrej Babiš, lange bevor der sich anschickte, mit seiner populistischen ANO-Partei die Innenpolitik zu dominieren und schließlich im Dezember 2017 selbst Regierungschef zu werden. Tags zuvor haben Kapitän Radek Knapčok und seine Mannschaft das Schiff beladen. Für eine sichere Fahrt auf der Elbe muss die Ladung exakt verteilt sein. Mitunter muss die Mannschaft beim Beladen auch mal Nachtschichten einlegen.
Man muss so ein Schiff wirklich zentimetergenau beladen, ganz genau. Ich habe auf mein Handy geguckt und gesehen, dass ich gestern beim Beladen 8 Kilometer auf dem Schiff gelaufen bin.
Der Weg der Andrea führt vorbei an Usti nad Labem und Djecin. Nach der Grenze wird das Schiff bei Pirna ankern und am nächsten Tag weiterfahren. Das Ziel des Transports ist Algermissen bei Hildesheim am Mittellandkanal. Trotz des Nebels beginnt die Fahrt an diesem Morgen entspannt. Dieser Teil des Flusses macht kaum Probleme.
Von hier bis Tschekow ist ein kanalisiertes Stück. Hier ist es einfach zu fahren. Überall ist genug Wasser.
Die Besatzung besteht aus 4 Leuten. Kapitän, Steuermann, Maschinist, Schiffsjunge. Der Rhythmus ist immer gleich. 4 Wochen am Stück verbringt die Mannschaft auf dem Schiff. Dann 4 Wochen Pause. Und wieder 4 Wochen auf dem Wasser.
Ich verbringe mein halbes Leben mit dieser Besatzung auf dem Schiff. Wir müssen einfach gut miteinander auskommen. Wenn wir uns hier gegenseitig angrummeln würden, dann hätte keiner Lust, zur Arbeit zu gehen.
Schon Radek Knapčoks Vater war 45 Jahre lang auf tschechischen Binnenschiffen unterwegs. Er arbeitete als Maschinist und Knapčok durfte ab und zu bei ihm mitfahren. Irgendwann stand deshalb für ihn fest, dass er das auch will, Binnenschiffer werden. Obwohl es zur aktiven Zeit seines Vaters noch ganz anders zuging auf der Elbe.
Früher war das hier alles ausgebaut. Da wurde auch noch Kohle transportiert nach Chvaletice, ins Kraftwerk da. Und diese Trasse hier war voll ausgelastet. Seit Mitte der 90er Jahre bringen nur noch Züge die Kohle dorthin. Alles wurde verkauft, verschrottet. Dabei wurde der Schiffspark erst in den 70er Jahren aufgebaut. Das ist schade, dass das so wenig genutzt wird. Denn vor der Schleuse Tschekow ist das gut hier.
Seit 1991 ist Radek Knapčok auf dem Fluss. Im Jahr 2003 machte er sein Kapitänspatent und übernahm ein Jahr später die Andrea. Das Binnenschiff, das der 49-jährige Kapitän bis heute steuert. Der slowakische Schiffsjunge reinigt während der Fahrt unentwegt die grünen Abdeckungen der Laderäume. Es ist schwierig geworden, überhaupt noch Nachwuchs zu finden für die Binnenschifffahrt.
Heute zieht das die Leute nicht mehr an. Früher war das finanziell wesentlich besser vergütet als die Arbeit in den Fabriken. Wir sind vielleicht noch ein bisschen besser gestellt als normale Arbeiter, aber der Unterschied ist nicht mehr so gravierend. Die Leute wollen halt nicht so ein Nomadenleben haben.
Kapitän Knapčok wird bald seine erste Pause an diesem Tag einlegen. Insgesamt kann er bei genügend Tageslicht mit seiner Mannschaft bis zu 16 Stunden am Stück fahren. Gleich übergibt er für eine Weile an den Steuermann. Bis zum schwierigen Teil der Strecke, der nach der Schleuse in Usti nad Labem beginnt.
Da ist wenig Wasser und es gibt einen scharfen Bogen nach dem anderen. Man muss diese Strecke einfach kennen, um zu wissen, wo genau man da entlang fahren muss. Da ist kein Platz für irgendwelche Irrtümer, so wie jetzt, wo wir Zentimeter genau beladen sind. Das ist der Chef.
Wir fahren vor allem in die Benelux-Länder, über den Rhein und den Mittellandkanal. Aber die Handelsströme ändern sich von Jahr zu Jahr. Was dieses Jahr gilt, könnte im kommenden Jahr schon vollkommen anders sein.
Der Chef, das ist Lukas Radzki. Der 44-Jährige ist Mitinhaber und Geschäftsführer der GmbH EVD, Evropska vodní doprava, also europäischer Wasserverkehr. Die Reederei mit Sitz in Prag ist die größte in Tschechien. Zur Flotte gehört auch die Andrea, neben 9 weiteren Frachtschiffen, einigen Schubkähnen und Schleppern. Zum Teil stammen sie aus der Konkursmasse der ehemals staatlichen tschechoslowakischen Elbschifffahrtsgesellschaft. Auf der tschechischen Elbe sieht man diese Schiffe nur selten, räumt Lukas Radzky ein. Doch das würde er gerne ändern.
Wir sind eine tschechische Firma und haben starke Geschäftsbeziehungen in Tschechien. Ein weiterer Grund ist aber der, dass unsere Flotte für die Elbe gebaut wurde. Für Laien, ein Elbschiff ist wie eine Schachtel gebaut, damit es bei minimaler Tauchtiefe so viele Tonnen wie möglich aufnehmen kann. Bei Schiffen auf dem Rhein spielt die Tauchtiefe keine Rolle oder ob der Schiffskörper 200, 300 oder 400 Tonnen wiegt. So ein Schiff ist dann auch wie ein Schiff gebaut. Es hat also einen spitzen Bug und ist stromlinienförmig. Es ist deshalb viel schneller und verbraucht viel weniger Treibstoff als wir.
Langsamer bei höheren Betriebskosten. Auf anderen Wasserstraßen als der Elbe sind die tschechischen Binnenschiffe also eigentlich nicht konkurrenzfähig. Dass sie ihre heimischen Gewässer dennoch verlassen haben, hat nicht nur mit den unzuverlässigen Wasserständen dort zu tun. Als Zäsur macht Lukas Radzky das Jahr 2004 aus, als die Tschechische Republik der EU beitrat. Für tschechische Händler öffneten sich die westeuropäischen Häfen. Hamburg, als Tschechiens Tor zu den Weltmeeren, muss seitdem mit Rotterdam und Antwerpen konkurrieren. Noch mehr aber litt die Elbschifffahrt unter einer grundlegenden Veränderung. Die Handelsbeziehungen und Geschäfte sind einfach schnelllebiger und kleinteiliger geworden.
Früher schloss ein Händler etwa einen Vertrag ab über den Verkauf von 60.000 Tonnen Getreide an einen Abnehmer in Hamburg. Und alle Schiffe fuhren dann dorthin. Es sind aber mittlerweile so wenige Schiffe und der Handel ist so fragmentiert. Die Händler verkaufen einzelne Lieferungen und die Schiffe fahren dorthin, wo sie den besten Preis bekommen.
Über die Elbe wird neben Schwertransporten mit Übergröße vor allem Schüttgut, wie Getreide, Dünger oder Salze, und Metallschrott transportiert. Diese Waren werden nach Tonnen bezahlt. Ist der Pegel niedrig, kann ein Schiff nicht voll beladen werden. Und zuletzt waren die Pegel oft niedrig. Oder es gab Hochwasser.
Ich mache das schon seit 25 Jahren. Aber in den letzten Jahren ist es extrem. 3 Jahre hintereinander war die Elbe über mehrere Monate am Stück nicht schiffbar. 2017 konnten wir sie insgesamt 8 Monate überhaupt nicht befahren. Dass man mal ein paar Monate oder Wochen nicht fahren konnte, das war immer so. Aber diese Phasen werden immer länger und die Pegel immer niedriger.
Ähnliche Probleme gibt es zwar auch auf deutscher Seite, allerdings ist das Gefälle der Elbe dort geringer als in Tschechien. Der Fluss laufe dort nicht so schnell leer, sagt Radzky. Auf der deutschen Elbe gehen die Probleme mit dem Pegel deshalb immer erst später los und sie hören früher wieder auf. Trotzdem haben sie dafür gesorgt, dass der Warenumschlag über den Wasserweg aus und nach Tschechien erheblich zurückgegangen ist. Lukas Radzky glaubt, dass sich dieser Trend umkehren lässt, eben mit der Staustufe Děčín.
Wahr ist allerdings, heute ist es 1:58. Wir brauchen die Staustufe jetzt wirklich sehr schnell. Wenn bis in 5, 6 Jahren nichts passiert ist, könnte es für den Frachtverkehr zu spät sein. Wenn hier die Ökologen Oberhand gewinnen über den gesunden Menschenverstand, dann müssen uns die Bahn oder die Straße irgendwie ersetzen. Nur zum Beispiel. Die Andrea hat 2 normale Lkw-Motoren und kann bis zu 2.100 Tonnen laden. Das ist eine Kapazität von 80 Lkw. Wenn also jemand die Umweltverträglichkeit vergleichen will, dann kann er das gerne machen. Das ist eindeutig.
Schauen Sie sich mal hier die Ufer an, wie das aussah vor dem Staudamm und wie das jetzt hier aussieht. Wenn hier irgendein Käfer wohnt, dann wird er ja wohl in der Lage sein, 2 Meter höher zu krabbeln, wenn das Wasser steigt. Da hat er doch einen steten Pegel und Sicherheit, dass ihm nichts davon schwimmt. Hier hat er das nicht. Da kann es sein, dass das Wasser mal auf 5 Meter steigt. 2002 war das hier alles unter Wasser.
Ja, gerade wir stehen an dem Platz, wo die Staustufe stehen soll. Und wir sind jetzt am Ufer der Elbe. Und wenn hier die Staustufe steht, wir sind 2 oder 3 Meter unter die Wasser.
Hier also soll entstehen, wovon alle reden. Die Staustufe. Ein Stück außerhalb des Stadtkerns von Djecin, kurz vor der deutschen Grenze. Jana Witnerowa ist Biologin und arbeitet seit 2006 für die tschechische Umweltschutzorganisation Anika. Sie kennt die Baupläne für die Staustufe sehr genau.
Hier würde der Korpus eines kleinen Wasserkraftwerks stehen. Und dann noch zwischen Pfeilern diese beweglichen Komponenten der Staustufe. Also die Beschädigung wäre groß und auch ein Hindernis für die Strömung. Sie sehen, welche Kraft der Fluss hier hat.
Viele Protestaktionen haben die tschechischen Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten von Anika in den vergangenen Jahren initiiert. Denn ökologisch, erklärt die Biologin, hätte die Staustufe große Konsequenzen. Einerseits für die Tiere, die durch den Fluss wandern, insbesondere Fische würden es nicht durch die Staustufe schaffen. Andererseits gibt es sehr empfindliche Biotope am Elbufer. Zum Beispiel eine unscheinbare Kiesanschwemmung.
Die hat das Pech, nicht besonders schön auszusehen. Ein Haufen Steine, ein paar vertrocknete Pflanzen und Schlamm. Nicht so attraktiv wie zum Beispiel Urwald, Bergwiesen oder Blumenwiesen mit Orchideen. Aber ich wage zu behaupten, dass dieses Biotop seltener ist als Wiesen mit Orchideen. Denn es ist Heimat für viele Arten. Hier leben sogar Insektenarten, die sonst nirgends in Tschechien vorkommen. Gerade deshalb sollten wir diese Anschwemmungen sehr, sehr schützen.
Während des Spaziergangs mit Jana Witnerowa am Ufer ist auf der Elbe kein einziges Schiff zu sehen. Dafür rattern aber links und rechts vom Fluss immer wieder lange Güterzüge vorbei.
Die Ladung ist dann bis heute Abend in Hamburg. Mit dem Schiff würde das mehrere Tage dauern. Natürlich macht das mehr Lärm. Aber der Zug verschmutzt nicht das Wasser. Das ist so ein zweischneidiges Schwert.
Die Bedrohung des sensiblen Ökosystems an der Elbe ist nur ein Argument von Jana Witnerowa und ihrer Organisation Anika gegen die Staustufe. Grundsätzlich fragt sich die Biologin, wer überhaupt von einer ausgebauten Wasserstraße namens Elbe profitiert.
Sie ist vielleicht interessant für Firmen, die hier an der Elbe ihre Standorte haben. Beispielsweise hat Agrofert hier einige Unternehmen. Die hätten dann so eine Art innerbetrieblichen Verkehr. Aber eine Investition in innerbetrieblichen Verkehr ist wohl nicht gerade das, was der Staat machen sollte.
Einige Kilometer von der geplanten Staustufe entfernt zeigt Jana Witnerowa, was das Ökosystem an der Elbe auf tschechischer Seite zu bieten hat. Eine Art genetischer Vorratskammer für Fische.
Also hier stehen wir an der Mündung des Flusses Ploučnice in die Elbe. Für den Schutz der Biodiversität ist das ein sehr wichtiger Ort für die Tschechische Republik. Wenn wir hier angeln, können wir 34 Fischarten fangen. Hierhin kommen viele Fischarten, um zu laichen. Der Fluss Ploučnice ist wild und steinig. Also zwischen seinen Steinen kann die junge Fischbrut ungestört aufwachsen.
Tschechische Fischer, erzählt die Biologin, holen sich von hier Rogen oder Jungfische und setzen sie nach der Aufzucht in anderen Flüssen Tschechiens wieder aus. Ein Ausbau der Elbe würde diese Vielfalt zerstören. Weshalb nicht zuletzt auch die Fischer gegen die Staustufe sind. Befürworter und Gegner des Projekts der Staustufe stehen einander unversöhnlich gegenüber. Während die Unterstützer den Kopf schütteln über die aus ihrer Sicht kleinkarierten Argumente der Ökologen, haben die Kritiker der Flussregulierung wiederum keinerlei Verständnis für die ökonomischen Interessen der Gegenseite. Und auch zwischen der tschechischen und der deutschen Seite knirscht es mitunter. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke wollte in einer Anfrage wissen, warum weder das Bundesumwelt- noch das Bundesverkehrsministerium eine Beteiligung an der strategischen Umweltprüfung im Vorfeld des tschechischen Konzepts für Gütertransporte auf dem Wasser eingefordert habe. Die Antwort des parlamentarischen Staatssekretärs Enak Ferlemann liegt nahe. Man redet nicht miteinander. Die Ministerien, sagte Ferlemann,
konnten eine grenzüberschreitende Beteiligung an der strategischen Umweltprüfung, SUP, für das tschechische Binnenschifffahrtskonzept nicht einfordern, weil sie von der Durchführung der SUP erst im Nachhinein Kenntnis erlangt haben. Das Bundesumweltministerium hat zu der Frage der unterbliebenen grenzüberschreitenden Beteiligung Kontakt mit dem tschechischen Umweltministerium aufgenommen und wird die Angelegenheit weiterverfolgen.
Hier auf der Elbe ist es schön. Hier sind wir groß geworden. Jetzt fährt man da auch auf diesen Kanälen und auf dem Rhein. Da herrscht ein organisiertes Chaos. Ein Verkehr, das ist unglaublich. Wenn wir da fahren, dann kriechen wir am Ufer entlang, um niemanden zu behindern. Die sagen uns immer, ach, das seid ihr, die da am Ufer lang schleichen.
Kapitän Knapczok macht eine Pause. Steuermann František Pražák hat das Ruder der Andrea übernommen. Mitte 60 ist er und eigentlich schon in Rente. Doch weil der Nachwuchs fehlt, wird er noch ein Jahr dranhängen. Und das tut er gern. Ursprünglich wollte František Pražák aufs Meer. Tschechischer Matrose werden und auf den ganz großen Schiffen mitfahren. Doch dann kam ihm sein Militärdienst dazwischen. Und anschließend hat ihm der Fluss gereicht. Die tagtägliche Routine, die sich seit Jahrzehnten nicht wesentlich verändert hat.
Abends halten wir an, ankern. Dann wäscht man sich. Danach treffen wir uns, sitzen vor dem Fernseher, trinken das ein oder andere Bier. Das ist dann so dieses Karussell des Lebens. 2, 3 Bier, hinlegen. Morgens stehen wir auf und fahren weiter. Immer so weiter.
Langsam nähern wir uns der Schleuse bei Ústí nad Labem. Und immer noch sind wir allein. Und immer wieder begegnen uns auf unserer Fahrt stillgelegte Häfen, verfallende Werften und verwaiste Anlegestellen. Mittlerweile hat Nieselregen eingesetzt. Die Schleuse bei Ústí nad Labem liegt hinter uns. Die letzte Schleuse bis zum Mittellandkanal. Die Elbe ist hier erheblich schmaler.
Das ist Adrenalin, ne? Wenn was passiert nachher, das ist alles zu teuer, ne? Das sind keine kleinen Schäden.
Für den komplizierten Teil der Strecke, der nun beginnt, hat wieder Kapitän Radek Knapczok das Steuer übernommen. Und der Nebel verschwindet immer noch nicht.
Die Sicht ist schlecht, aber man kann noch fahren. Hoffentlich wird es nicht noch schlechter, denn dann müssten wir ankern. Hier kann man flussabwärts wirklich nicht nach Radar fahren. Wir sind auf 150 cm Tauchtiefe beladen. Der Pegel ist 208 cm. Es ist deswegen gerade besser, nicht mit voller Kraft zu fahren, denn dann sauge ich das Wasser an. Dann sinkt der Pegel sozusagen noch mehr. Gegen den Strom muss man mehr einrechnen, denn da muss ich mit voller Leistung fahren. Mit dem Strom geht es so. Aber manchmal kann man an den Ufern sehen, dass ich einen halben Meter Wasser ansauge.
Wir passieren den alten Hafen der Industriestadt Ústí. Früher, erinnert sich Kapitän Knapczok, war hier alles voller Schiffe. Jetzt ankert hier keines. Das sieht er schon aus der Ferne. Aber dann bekommen wir doch noch Gesellschaft. Die Domfels, ein deutsches Frachtschiff, begegnet uns. Der Kapitän ist ein Deutscher. Seine Frau ist ebenfalls Binnenschifferin, eine tschechische Kapitänin. Die Domfels ist eine Ausnahme hier auf der tschechischen Elbe. Bei den schwankenden Wasserständen, erzählt Radek Knapczok, hätten die deutschen Binnenschiffer sonst Angst.
Hier ist es wirklich überall hart. Man muss wirklich in der Fahrrinne bleiben. Man kann es sich nicht leisten, daneben zu fahren. Gerade wird es auch mit dem Nebel ein bisschen besser. So schade, die ganze Zeit über war das Wetter sonst schön. Da hätten Sie noch was sehen können.
Ein Jahr, bevor das Projekt Staustufe bei Děčín in Tschechien wieder auf die Tagesordnung geriet, verabschiedete der Deutsche Bundestag im Frühsommer 2017 das Gesamtkonzept Elbe. Einerseits soll danach eine Fahrrinnentiefe von 1,40 Meter ganzjährig garantiert werden. Neue Baumaßnahmen sollen andererseits nur dann stattfinden, Zitat, wenn sie zugleich ökologischen, wasserwirtschaftlichen und verkehrlichen Zielen dienen und diese Ziele in sinnvoller Weise verbinden.
Wir befinden uns ziemlich genau in der Mitte des frei fließenden Teils der Elbe. Die Elbe darf noch auf 600 Kilometer frei fließen. In Deutschland gibt es bloß eine Staustufe, die ist kurz vor Hamburg. In Tschechien gibt es eben ganz viele Staustufen.
Iris Brunner schaut über den Fluss. Das Gebiet ist Teil des UNESCO-Welterbes Wörlitzer Gartenreich und somit auch durch die EU besonders geschützt. Iris Brunner ist eine der Sprecherinnen der Initiative Pro Elbe.
Wir sehen hier auch im Nebel den Auenwald. Das ist ja auch ein Grund, warum dieses Biosphärenreservat so wichtig ist. Hier gibt es den größten zusammenhängenden Hartholz-Auenwald in Deutschland, manche sagen sogar in Mitteleuropa.
Gerade mit der Idylle an der Elbe punktet Sachsen-Anhalt und zieht mehr und mehr Menschen an. Der Flusstourismus spielt eine wachsende Rolle. So ist beispielsweise der Elbe-Radweg ein großer Erfolg. Die Touristen schätzen besonders den Blick auf den naturbelassenen Fluss. Zwar ist die geplante Staustufe bei Děčín 300 Kilometer flussaufwärts, die Konsequenzen des Baus wären aber auch hier spürbar, meint Iris Brunner.
Die Staustufe würde eine negative Auswirkung auf die Wasserqualität haben. Algen würden vermehrt wachsen. Also Algenblüte, aber auch für Wanderfische, die könnten nicht mehr auf und stromab wandern, wie Lachs und Aal. Aber vor allem wäre das eben der erste Schritt zu einem Ausbau und Kanalisierung auch der deutschen Elbe. Denn der Druck, der Ausbaudruck auf die deutsche Elbe würde immens steigen. Denn in Tschechien wäre die Elbe ganzjährig schiffbar, in Deutschland ist sie es aber nicht.
Das Niedrigwasser hatte die Elbe in den letzten 4 Jahren fest im Griff. Die Schifffahrt war auch auf deutscher Seite bis zu 7 Monate lang eingestellt. Die neue Staustufe würde, sagt Iris Brunner, nichts daran ändern. Überhaupt, die Zahlen der Transporte auf der Elbe seien rückläufig. Allen Maßnahmen zum Trotz, die Elbe als Wasserstraße wieder attraktiv zu machen.
Je mehr gebaut wird, kann man eigentlich zusammenfassen, desto weniger wird auf der Elbe transportiert. Also es ist absurd, daran festzuhalten, diesen Fluss weiter zu einer ganzjährig befahrbaren Wasserstraße auszubauen, denn es steht einfach sehr viel auf dem Spiel.
Die deutschen Gütertransporte auf der Elbe lagen 2017 auf einem historischen Tief von 260.000 Tonnen, also bei knapp 3% dessen, was im Jahr 1990 noch transportiert wurde.
Für die Schifffahrt wurde ja in den letzten 20 Jahren enorm viel getan. Es wurde viel gebaut an der Elbe mit dem Vorwand, den Verkehr von der Straße auf das Schiff zu verlagern. Und da muss man konstatieren, es wurde viel Geld ausgegeben, 600 Millionen Euro für Wasserstraße und Häfen. Und das Ziel Verkehrsverlagerung wurde nicht erreicht.
Geht das, was das Gesamtkonzept Elbe vorsieht, überhaupt zusammen? Die Elbe als Wasserstraße auf der einen Seite, deren Erhaltung als ökologisch wertvolles Gewässer auf der anderen. Ein Spagat sei es, aber einer, der sehr gut gelungen ist, findet Thomas Gabriel, rund 70 Kilometer elbabwärts in Magdeburg. Er ist Dezernent für frei fließende Wasserstraßen in der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Wir machen Schifffahrt möglich, lautet der Slogan der Bundesbehörde.
Das heißt, die Nutzung der Elbe als Verkehrsweg wird weiterhin bestehen bleiben. Auf der Grundlage des Versailler Vertrages ist diese Zusage formuliert an Tschechien und dazu sieht sich Deutschland dann letztendlich auch verpflichtet.
Vertreter der Umweltverbände, der Wirtschaftsverbände und ein Vertreter der Tschechischen Republik haben in Beratergremien zur Entstehung des Gesamtkonzepts Elbe beigetragen, sagt Thomas Gabriel. Aber einen Elbausbau, womöglich nach tschechischem Vorbild, mit Staustufen, den werde es nicht geben.
Und sowohl heute nicht als auch in Zukunft nicht. Maßgeblich für die Unterhaltung der Bundeswasserstraße Elbe, also die deutsche Elbe, ist für uns das Gesamtkonzept Elbe.
Die 1,40 Meter fahrenden Tiefe, die das Gesamtkonzept Elbe als Ziel formuliert, seien heute schon erreicht. Weitestgehend, sagt Gabriel. Und wo es sogenannte Fehlstellenabschnitte gibt, wolle man Abhilfe schaffen. Dies könne zum Beispiel schon durch eine bloße Verringerung der fahrenden Breite geschehen.
Sondertransporte oder Großtransporte mit Materialien, die nicht beim Transport entsprechende Tiefgänge benötigen, wie zum Beispiel Rotorblätter, Rotorblattanlagen, Windkraftanlagen, können ausgezeichnet über die Elbe auch heute noch transportiert werden. Und nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch das Potenzial, was der Containertransport mit sich bringt.
Ein Potenzial, das auch Tschechien gerne nutzen würde. Und damit die Güter auf dem Wasserweg das Land verlassen können, soll die Staustufe Děčín her. Was die Umweltschützer auf den Plan ruft, lässt die deutsche Wasserstraßenverwaltung jedenfalls kalt. Eine tschechische Angelegenheit, nennt Thomas Gabriel die Pläne.
Die Staustufe befindet sich ja in Tschechien, 7 Kilometer oberhalb der deutsch-tschechischen Grenze. Der Abfluss, wenn er jetzt wie heute über Ústí gesteuert wird, unterscheidet sich aus unserer Bewertung heraus nicht anders als der Abfluss, wie er denn zukünftig über Děčín gesteuert wird. Zumindest in verkehrlicher oder schifffahrtlicher Sicht.
Tschechien liegt am Meer? Zumindest theoretisch stimmt das bis heute. Früher war die tschechoslowakische Binnenschiffflotte die drittgrößte Europas. Ihre Heimat war die Elbe. Und auch das Ziel war ein Stück zu Hause. Der Moldau und der Saalehafen auf dem Hamburger Hafenterrain. Um die 20 Elbschiffe machten hier täglich fest. Ein Werkstattkahn und ein Restaurantschiff mit böhmischer Küche lagen dauerhaft vor Anker. Lukas Loss kennt es nur von Fotos. Heute ist das alles weg.
Leer ist die Fläche nicht, aber es hat halt nichts mehr mit dem Schiffsverkehr zu tun. Leider.
Lukas Loss ist der Hamburger Niederlassungsleiter der Firma WPS. Die verwaltet im Auftrag der tschechischen Wasserstraßendirektion das Gelände am Saalehafen. Einen rund 400 Meter langen schmalen Streifen zwischen dem gleichnamigen Hafenbecken und einer vierspurigen Straße. Seit 1929 sind Moldau und Saalehafen in tschechischer bzw. tschechoslowakischer Hand. Dank Artikel 363 und 364 des Versailler Vertrags für insgesamt 99 Jahre. Lukas Loss arbeitet hier seit November 2016.
Als ich gekommen bin, waren hier zum Teil vermietete Büros, zum Teil vermietete Flächen. Heute ist alles vermietet. Aber den Zweck, den das hier alles mal erfüllen sollte, den erfüllt das Grundstück nicht mehr.
Die Gleise der Hafenbahn verlaufen erst hinter dem grünen Stabmattenzaun, mit dem Tschechien sein Grundstück Ende 2015 neu umzäunen ließ. An der 200 Meter langen Kaimauer des Saalehafens steht von ehemals 3 Kränen nur noch einer. Das Gelände dazwischen ist vermietet an Speditionen als Parkplatz für Container. Die kommen per LKW. Im Hafenbecken steht der Schlamm bis knapp unter die Wasseroberfläche.
Hier kann gar kein Frachtschiff hin. Mit Glück ab und zu ein kleines Boot, natürlich nur, wenn Flut ist. Hin und wieder verirrt sich so ein Privatboot auf Spritztour ins Hafenbecken. Polizeiboote habe ich auch mal gesehen, aber sonst, seit ich hier bin, kam kein Binnenfrachtschiff.
Lukas Loss hat bei der Hafenverwaltung gefragt. Die würden das Becken auch wieder ausbaggern, wollen aber vorher einen Businessplan sehen. Das Baggern muss sich lohnen. Dafür aber liegen die Becken am Ostrand des Hamburger Hafens zu schlecht. Moderne Binnenschiffe mit höheren Ladungen passen nicht mehr unter den niedrigen Elbbrücken hindurch. Und die Seeschiffe von der anderen Seite erst recht nicht durch die schmalen Wasserkorridore. Es gibt ja noch den Poitehafen, knapp einen Kilometer Luftlinie östlich von Moldau und Saalehafen. 1929 kaufte die Tschechoslowakei die ca. 40 Meter schmale und 200 Meter lange Halbinsel. Ein vierstöckiger Quader aus den 80ern beherbergte Unterkünfte. Funktionäre auf Dienstreise konnten hier übernachten. Heute vermittelt unter anderem die Uni Hamburg Zimmer an Austauschstudenten. Neulich wollten einige Studenten aus St. Petersburg wissen, warum an der Einfahrt neben der Hamburger auch die tschechische Flagge weht, erzählt Lukas Schloss.
Ich habe ihnen erklärt, dass das sozusagen tschechisches Hoheitsgebiet ist. Später kam dann einer dieser Studenten und sagte, nee, ich gehe mit einem Studenten aus Tschechien in eine Vorlesung. Der hat mir gesagt, so ein Gebiet gibt es in Hamburg nicht. Der ist aus Tschechien, der muss das wissen.
Das Wissen um die tschechischen Häfen verblasst, so wie die vielen tschechischen Schilder kaum noch zu lesen sind.
Früher ist die Andrea oft nach Hamburg gefahren und zurück, um Sojafuttermittel zu transportieren, beispielsweise. Doch das ist lange her. In manchen Jahren fährt das Binnenschiff nur ein einziges Mal überhaupt von Tschechien nach Deutschland. Manchmal geht es von Magdeburg über den Mittellandkanal nach Rotterdam oder Antwerpen. Jetzt passiert unser Schiff Dietschin. Früher waren die Ladekräne im Elbhafen ständig in Betrieb. Sogar in Nachtschichten wurde gearbeitet. Heute gibt es oft tagelang nichts zu tun. Ist der tschechische Binnenschiffsverkehr möglicherweise eh schon tot? Kapitän Radek Knapczok.
Warum ist er bei uns tot? Das ist doch nicht wahr. Wir stehen doch nicht irgendwo rum. Wir fahren doch ständig. Ich bin ständig auf der Arbeit. Es kann mal passieren, dass wir stehen, weil ein Kanal zugefroren ist oder so etwas. Aber wenn hier auf der Elbe kein Wasser ist, dann fahren wir einfach woanders. Aber es ist nicht wahr, dass er tot wäre. Das ist Demagogie.
Am Terminal von Dietschin verlassen wir die Andrea. 5 Stunden haben wir mit unserer Ladung von über 1000 Tonnen gebraucht, für eine Strecke von knapp 50 Kilometern. Ein einziges Schiff ist uns begegnet auf der Elbe, die niemandem gehört und doch allen zugleich. Den Binnenschiffern, den Umweltschützern, den Tagesausflüglern, den Tschechen und den Deutschen. Langsam. Ganz langsam verschwindet auch die Andrea im Nebel und hat noch einige Stunden Fahrt vor sich, bis es dunkel wird über dem Fluss.
Tschechien liegt am Meer, wem die Elbe gehört. Sie hörten ein Feature von Martin Becker und Patrick Hamos. Es sprachen Jonas Beck, Hüseyin Michael Cirpici, Robert Dölle, Edda Fischer, Karl-Heinz Herber und Rebecca Madita Hund. Ton und Technik Ernst Hartmann und Jens Müller. Regie Martin Becker. Redaktion Ulrike Bajor.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2018.